Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Katrin Heise am Mikrofon. Schönen guten Morgen wünsche ich. Zu Gast ist heute der Musiker und Liedermacher Gisbert zu Kniphausen. Er hat seit 2008 drei Alben herausgebracht, in verschiedenen Bands mitgespielt. Seine Musik war in Filmen zu hören und von ihm stammen so Lieder wie Melancholie oder Sommertag oder Das Licht dieser Welt. Er wird zu den besten Songwritern in Deutschland gerechnet. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Herzlich willkommen, Gisbert zu Kniphausen.
Danke für die Einladung. Guten Morgen.
Guten Morgen. Wo fühlen Sie sich eigentlich am wohlsten? Am Schreibtisch, im Aufnahmestudio oder vor Publikum?
Je nach Phase, je nach Laune irgendwie. Also ich finde alles drei fantastisch. Aber am meisten Spaß macht mir schon das Musizieren zusammen mit der Band. Ob es jetzt im Proberaum ist oder vor Publikum, ist fast egal. Aber so dieses etwas entstehen lassen aus dem Moment heraus.
Da höre ich raus, da ist es eher die Musik als der Text, der dann da eine Rolle spielt, oder? Weil ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, die Texte entstehen am Schreibtisch, aber es stimmt ja vielleicht auch gar nicht.
Doch, die meisten entstehen schon am Schreibtisch. Manchmal fliegen einem natürlich so Zeilen zu, egal wo man ist, wenn man gerade spazieren geht oder sich streitet oder sonst was. Kann ja passieren, dass einem ein guter Satz zufällt.
Stopp, nicht dein Argument sagen, ich muss mir erst den Satz
genau,
machen.
Genau, muss ich mir erst mal notieren jetzt.
Jetzt kommt vor, ja?
Nee, das ist mir noch nie passiert, aber es wäre eine lustige Vorstellung. Dann würde der Streit aber noch größer werden wahrscheinlich.
Das könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn man unterbricht, um die kreative Phase erst auszunutzen, das glaube ich auch, dass das schief geht. Für wen machen Sie Musik? Stellen sich Ihre Hörerinnen, Ihren Fans vor?
Nee, das versuche ich nicht zu tun, weil mich das dann immer behindert beim Schreiben. Dann habe ich nur die 1000 Meinungen und YouTube-Kommentare und Facebook-Kommentare im Kopf, die dann kommen könnten. Und jeder Hörer hat ja eine andere Meinung zu einem Song. Also das darf man eigentlich nicht machen. Man muss es schon irgendwie für sich machen irgendwie. Oder für das, was der Song verlangt irgendwie.
Sagt Gisbert zu Kniphausen, Musiker, Sänger, hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Einen seiner aktuellen Songs, ich habe ihn eben schon angekündigt, hören wir jetzt, Das Licht dieser Welt, vom gleichnamigen Album aus dem Jahr 2017.
Du wirfst dich hinein in das Licht dieser Welt. Dann fängst du an zu schreien, es kommt ein Mensch, der dich hält. Und die Liebe, die du spürst, wirst du nie wieder verlieren. Sie ist für dich da, bis der Vorhang fällt. Kaum ist die Nabelschnur ab, stehen wir alle auf dem Schlauch. Das Chaos hier ist unendlich, doch die Liebe ist es auch. Nur deine Tränen sind es nicht, sie verändern nur die Sicht auf das, was du brauchst und das, was nicht. Und wenn du lachst, geht alles wie von selbst. Schau, wie die Freude kommt und alles hier auf den Kopf stellt.
Das Licht dieser Welt, gesungen von meinem Gast Gisbert zu Kniphausen vom gleichnamigen Album. Außerdem war es auch Filmmusik in Tim Thaler oder Das verkaufte Lachen. Den
stimmt.
Hat Andreas Dresen ja gerade 17 in die Kinos gebracht. In Auftrag gegebene Filmmusik, also Auftragsmusik, das hätte ich jetzt mit Ihnen gar nicht in Verbindung gebracht.
Ja, das ist auch bislang erst zweimal vorgekommen. Aber wenn Andreas mich um so einen Song bittet, dann kann ich schlecht Nein sagen.
Denn der war quasi ihr Entdecker oder jedenfalls hat sie an die große
der Andreas, Öffentlichkeit
gebracht, oder?
Naja, zumindest hat er den Song Sommertag damals für seinen todtraurigen Film Halt auf freier Strecke verwendet. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Leute sich getraut haben, diesen Film zu gucken. Deswegen war das vielleicht gar nicht so eine Werbung für meinen Song.
Sie kennen ihn jedenfalls seitdem und das heißt, Sie arbeiten immer mal wieder zusammen?
Ja, zumindest. Wenn wir es schaffen, treffen wir uns einmal im Jahr oder so oder öfter zum Plaudern und Bier trinken. Zusammengearbeitet haben wir jetzt eigentlich nur für diesen Film, also für Tim Thaler. Und ich habe ihm meine alte Bandbesetzung vermittelt für den aktuellen Gundermann-Film. Die haben dann nämlich den Soundtrack zusammen mit Alexander Scheer eingespielt.
Ach so, so verschiedene Sachen gibt es dann da irgendwie, wo man sich gegenseitig irgendwie befruchtet. Wie ist
genau.
Das eigentlich, wenn man so einen Auftrag, also Sie haben ja selber gesagt, das ist selten. Was hat Sie daran gereizt?
Speziell an dem Song hat mich gereizt, dass die Aufgabe darin bestand, wirklich positiv zu bleiben. Weil meine Songs werden ja schnell melancholisch und ein bisschen traurig und ein bisschen negativ, weil das eben so mein Kanal ist, um meinen Schmerz auszudrücken, so platt gesagt. Und in diesem Song bestand eben die Aufgabe, dass das wie so ein Feel-Good-Song ist, irgendwie. Wirklich beknacktes Wort, aber.
Vor allem, das klingt fast wie eine Kritik auch daran, Feel-Good-Song, aber er ist Ihnen ja offenbar so ans Herz gewachsen, weil Sie haben ja Ihr Album. Nee,
es gibt ja auch sehr, sehr schöne Feel-Good-Songs oder Filme oder Bücher, aber das Wort Feel-Good wird manchmal ja auch assoziiert mit einer gewissen Oberflächlichkeit, also genau. Das darf es halt nicht haben. Und das war auch eine spannende Aufgabe, den Song eben positiv zu halten, aber trotzdem tief zu gehen.
Die Zeilen, kaum ist die Nabelschnur ab, schon stehen wir auf dem Schlauch.
Ja, das ist ja so.
Hin und her, oder das Chaos ist unendlich, doch die Liebe ist es auch. Also dieses immer so dieses Hin und Her zwischen Verzweiflung und Lösung. Ich hatte jetzt erst gedacht, ob Sie so ein Mensch sind, der immer einen Hoffnungsschimmer sieht, aber jetzt hatten Sie von dem Schmerz gesprochen.
Ja, aber ich sehe trotz allem immer einen Hoffnungsschimmer. Also manchmal kommt er auch mit 3 Wochen Verspätung dann an, aber es gibt ihn trotzdem jedes Mal wieder. Ich glaube, das hört man auch wahrscheinlich selbst in den traurigsten Songs von
aber
mir.
Aber Melancholie gehört schon dazu? Gehört es auch zum Schaffensprozess dazu?
Die Traurigkeit? Mhm. Ja, absolut, ja. Die gehört total dazu. Die ist, würde ich sagen, schon ein wichtiger Motor meiner Songs. Also ja, die gibt es auch immer noch. Vor allem, also vielleicht wenig auf dem Album selbst, aber auf den Konzerten ist die noch vorhanden.
Weil sie da mehr Power geben, oder?
In den Live-Versionen, ja, die klingen meistens ein bisschen wütender und lauter. Ja.
Also so ein Lied, wenn es auf einem Album ist, ist noch nicht die Endversion. Das entwickelt sich weiter?
Im Idealfall entwickelt sich das ein bisschen weiter, ja. Und man hat dann irgendwann mal Lust, musikalisch was zu verändern. Bei manchen Songs ändere ich auch die eine oder andere Textzeile, mit der ich jetzt dann nicht mehr so einverstanden bin. Weil ich finde, dass so ein Song eben auch weiterleben darf. Selbst wenn er mal festgefroren wurde auf dem Album, darf man den live ruhig verändern. Also ich finde es schade, wenn man das immer nur so reproduziert, wie es genauso, wie es auf dem Album ist.
Auf dem aktuellen Album ist das Lied Niemand. Und da gibt es die Zeilen, man blickt in den Spiegel und denkt, man müsste so vieles sein. Mhm. Und es dauert lange, bis man lernt, ein Niemand zu sein.
Ja.
Was treibt Sie da an?
Da treibt mich einfach der Gedanke an, dass wir als Menschen im Grunde recht austauschbar sind. Und manche hinterlassen irgendwas in Form von Kunstwerken oder sowas oder von Gebäuden, Architektur oder Gedanken. Aber naja, im Grunde gab es Millionen, Milliarden von Menschen und es wird noch viele weitere geben, wenn wir die Erde nicht total kaputt machen. Darin ist man eben nur so ein kleines Sandkörnchen. Das ist ja recht offensichtlich, aber den Gedanken muss man, glaube ich, auch immer mal wieder zulassen, um sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen.
Das ist wahrscheinlich als Künstler gerade gar nicht so leicht, oder? Also wenn man auf der einen Seite bejubelt wird, schätze ich mal, und dann gleichzeitig aber das zu behalten. Ist das so, um sich selber zu erden auch?
Ja, wobei ich das schon doll in mir habe auch. Also ich glaube, ich bin sehr selbstzweiflerischer Mensch. Ich bin nicht so schnell gefährdet, auf so einem Höhenflug davon zu fliegen, weil ich mich selbst meistens nicht so gut finde, wie andere mich gut finden.
Früher haben Sie oft von sich gesungen, haben Sie oft ich gesungen, wir gesungen. Mhm. Da hatte man, oder hat man dann automatisch ja das Gefühl, da steckt unheimlich viel von Giesbert zu Knyphausen selbst mit drin. Hat sich das geändert? Weil das ist jetzt anders geworden. Also Sie sprechen nicht mehr so von wir oder ich, sondern...
Ja, die Sprache hat sich ein bisschen geändert, aber es steckt trotzdem jede Menge von mir da drin. Selbst in Geschichten, die ich über eine dritte Person erzähle, wie in dem Lied Sonnige Grüße aus Khao Lak, Thailand, wo ich von einem alten Mann in einer großen Stadt erzähle. Aber da hängen sehr viele persönliche Erfahrungen mit drin, die ich aber eben nicht mehr so direkt 1:1 formulieren wollte, sondern in eine andere Geschichte packen wollte, in das Leben eines anderen Menschen.
Um von sich selber auch so eine Distanz da zu
bekommen? Ja, das hat mich so ein bisschen gelangweilt, immer nur so ganz direkt über mich selbst zu singen. Und ich habe textlich irgendwie nach neuen Wegen gesucht, also nach einer anderen Herausforderung irgendwie.
Wenn man Ihre Texte hört, dann denkt man, ich habe das gedacht, diese Lieder, diese Texte quellen quasi aus Ihnen raus. Und dann, wenn der Text, der steht irgendwann und dann kommt eine Musik dazu. Und dann habe ich jetzt gelesen, dass es genau umgekehrt ist, dass sie die Musik entwickeln und dazu Kauderwelsch singen und dann den Text dazu. Das ist ja lustig.
Ja, das stimmt. Also die Musik fällt mir einfach viel leichter. Die kommt mir so zugeflogen. Und beim Texten muss ich mich sehr diszipliniert hinsetzen. Also da sitze ich dann schon öfter auch am Schreibtisch, um die ganzen Sätze zu sortieren, die ich so gesammelt habe. Das ist für mich die eigentliche Arbeit am Musik machen. Auch wenn man es nicht denken würde, vielleicht bei dieser Art Texten. Aber
ja, dann ist die Musik Ihnen ja noch viel stärkeres Ausdrucksmittel.
Schon, ja. Aber es hat nicht zu so einem genialen, solierenden Gitarristen gereicht, der die Sprache nicht benötigt, um sich auszudrücken.
Da sind wir wieder an der Stelle der Selbstzweifel. Sänger und Musiker Gisbert zu Kniphausen im Gespräch. Gisbert zu Kniphausen, das ist übrigens gar nicht Ihr vollständiger Name.
Stimmt.
Wie lautet der? Zählen Sie mal die ganzen Namen auf.
Einmal noch mache ich das jetzt im Radio. Gisbert Wilhelm Enno Freiherr zu Innhausen und Kniphausen heiße ich.
War das als Kind eine große Herausforderung, sich irgendwo vorzustellen? Oder haben Sie Ihren Namen eigentlich nie ganz gesagt?
Nee, ich benutze eigentlich immer nur Gisbert zu Kniphausen, auch auf der EC-Karte steht das. Und das wird sich nur am Flughafen genauer angeguckt oder so, weil es auf offiziellen Formularen, aber ansonsten ist das einfach viel zu viel.
Sie sind alter Landadel, es gibt irgendeine Geschichte zu Ihrer Familie?
Also wenn man ganz weit zurückgeht, dann kann man unsere Familiengeschichte zurückverfolgen bis in die Nähe von Wilhelmshaven zu Burg Kniphausen, die aber mit I geschrieben wird. Aber das war so der Stammsitz von uns, also nicht von uns, aber von
den Vorfahren.
Urgroßeltern. Ja.
Spielte sowas eine Rolle in Ihrer Familie? Also wenn man so einen Namen hat, wo schon so viel irgendwie an Geschichte drinsteckt?
Ja, irgendwie schon. Also meine Eltern haben uns das jetzt wenig spüren lassen, aber wir sind ja, also wir, meine Brüder und ich, wir
Sie
sind
haben
fünf
Brüder,
Jungs.
Genau,
ja. Wir sind auf einem großen Landgut groß geworden und es hingen dann auch so Ahnenporträts bei uns im Wohnzimmer. Also man ist schon konfrontiert oder im Treppenhaus, man geht so die Treppe hoch, es hängen diese alten Schinken mit Vorfahren von uns dort rum.
Das ist schon eine besondere Atmosphäre,
das ist
oder?
Natürlich was anderes als, ja, also.
Als Sie bei Ihren Freunden gesehen haben.
Das ist keine normale Kindheit, nee.
Gerade im Vergleich auch zu, was weiß ich, den Fußballfreunden oder keine Ahnung.
Ja, das war irgendwie auch einfach so. Meine Freunde haben sich immer gefreut, wenn sie bei mir sein konnten, weil wir hatten einfach wahnsinnig viel Platz. Wir haben auf dem Rasen bei uns viel Fußball spielen können oder gegen die Garagentore Tennis oder so. Oder wir hatten einen riesigen Speicher, auf den wir spielen konnten, wenn es geregnet hat, der so groß war, dass man da auch eine Schaukel aufhängen konnte. Und das war als für uns Kinder ein Paradies. Und falls es da irgendwie so Neid gab oder so von meinen Grundschulfreunden oder so, dann habe ich das nicht gemerkt. Ich weiß nicht, es war einfach auch selbstverständlich, dass die alle bei uns sein konnten und rumtoben durften.
Sie haben gesagt, Landgut, Ihre Eltern betreiben ein Weingut.
Genau, ja, im Grunde betreibt die Familie das seit 7 oder 8 Generationen, aber es war auch so ein Gemischtwarenladen. Also es gab auch Schweine und Hühner und
Das stelle ich mir jetzt schon wieder ganz schön arbeitsintensiv vor, oder? Also ist das, haben Sie die Kinder automatisch auch irgendwie Aufgaben gehabt, mitmachen müssen? Was weiß ich, waren für die Hühner zuständig oder so, keine Ahnung.
Nee, in unserer Generation gab es keine Hühner mehr. Das war bei den Vorfahren. Also mein Vater hat ein reines Weingut daraus gemacht. Und wir hatten so Aufgaben wie das neueste Weinprogramm, also den Weinkatalog einzutüten mit den Einladungsschreiben und so und Adressen drauf zu kleben. Oder Flaschen zu etikettieren oder in den Herbstferien irgendwie die Weinernte mitzumachen.
Das ist
oder den
irgendwie
Rasen zu mähen mit dem schönen Trecker.
Ja, das sind gute Aufgaben.
Ja, das sind gute Aufgaben auf jeden Fall.
Anders als vielleicht Briefmarken aufkleben.
Ja. Wobei dabei durften wir meistens Fernsehen gucken, das war auch nicht schlecht.
Wann ist die Musik dazu gekommen oder spielte die immer eine Rolle?
Also meine Mutter hat uns alle zum Musikunterricht geschickt. Aber
das klingt nach Zwang.
Ja, das war auf jeden Fall erstmal Zwang. Ich glaube, angefangen Spaß zu machen hat es bei mir mit 12 oder so. Da habe ich die Gitarre für mich entdeckt. Und vorher hatte ich Klavierunterricht und auch ein bisschen Trompete im evangelischen Posaunenchor um die Ecke. Aber mit der Gitarre und einem Freund von mir, Andreas, damals haben wir irgendwie versucht, uns so Lieder auszudenken. Was aber, glaube ich, nicht weitergekommen ist als ein Bandname und eine Strophe oder so.
Und wann kam die Idee, das dann doch ein bisschen intensiver zu machen?
Ich hatte mal kurz den Wahn, dass ich irgendwie vielleicht Schauspieler werden könnte oder so. Und habe Schauspielunterricht genommen bei so einer älteren Frau, die mir das sofort ausgeredet hat und meinte, aber du hast voll die schöne Stimme, wir können auch ein bisschen Gesangsunterricht machen.
Ja, traf sie auf offene Ohren bei Ihnen?
Ja, ich meine, ich war sowieso die ganze Zeit am Musik machen. Hm. Ich hatte da nicht viel anderes im Kopf. Ich hatte dann angefangen, Musikwissenschaft zu studieren und dann Musiktherapie studiert.
Das haben Sie in den Niederlanden, glaube ich, studiert.
Genau, ja.
Musiktherapie ist doch dann wieder was ganz anderes. Das ist ja eigentlich dann ein ganz anderer Ansatz, aber der war Ihnen damals nahe?
Der war mir irgendwie nah, ja. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass ich jetzt einfach nur Musik machen könnte. Also das lag irgendwie trotz allem fern von meiner Vorstellungskraft, auch wenn ich eigentlich nichts anderes im Kopf hatte. Aber dann dachte ich, ich muss ja irgendeinen Beruf lernen und dann verbinde ich eben das die Musik mit etwas anderem, was mir in Gedanken Spaß gemacht hat, nämlich irgendwie so ein helfender Teil der Gesellschaft zu sein. Und habe angefangen, Musiktherapie zu studieren. Und das fand ich auch super interessant. Aber dann habe ich gemerkt, nee, ich will das jetzt doch einfach richtig probieren, Musiker zu sein.
Und da gehört ja auch ein bisschen Mut und Risikofreude dazu, oder? Ist ja auch nicht so ganz ohne. War das so ein Schritt, den Sie, also so einen richtigen Schritt, den Sie gehen mussten? Oder sind Sie so ein Typ, der einfach macht und guckt, was wird draus? Und wenn nicht das nicht klappt, dann klappt irgendwas anderes.
Also beides. Die Entscheidung war längst getroffen, aber dann habe ich ein Jahr noch über die Rechtfertigung nachgedacht, so ungefähr. Und bin dann irgendwie einfach nach Hamburg gezogen, weil ich da hatte ich so einen Musikworkshop mitgemacht und Leute kennengelernt und eine Band formiert. Und da lief was in meinem Leben in Holland nicht mehr gelaufen ist. Und dann bin ich da so ein bisschen hingeflüchtet. Und von da an fing das auch an, sich zu verselbstständigen. Also ich habe da in der Kneipe gejobbt und das Geld verpulvert, was ich von meiner Mutter geerbt habe, als sie gestorben ist. Und irgendwann konnte ich auf einmal selbst davon leben, Konzerte spielen und Platten aufnehmen.
Selbst überrascht davon scheinen wir. Sie haben mal die Zeilen gesungen, ich weiß jetzt nicht mehr auf welchem Album, und es verschlingt dich, dieses weitgesäumte Himmelszelt, all die Möglichkeiten dieser Welt und du bist hier, hier, hier und nie da. Also ja. Das klingt so ein bisschen nach Hinterhertrauen von verpassten Lebenschancen oder sich immer woanders hindenken. Sind Sie da so ein Typ?
Also ich trauere keinen verpassten Chancen hinterher, weil bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, wie mein Leben verlaufen ist bislang. Aber ich bin auf jeden Fall so ein Typ, der, wenn er irgendwo im Urlaub ist, sich sofort vorstellt, wie es wäre, sich jetzt hier niederzulassen und ein ganz neues Leben aufzubauen. Solche Gedanken kenne ich viel. Also. Aber ansonsten hat diese Zeile mehr was mit jemand anderem zu tun. Das war gar nicht so auf mich gemünzt in diesem Song. Aber auf jeden Fall, ja, ich habe sehr viel und wünsche mir immer noch mehr. Das ist vielleicht auch so eine Krankheit von unserer Gesellschaft.
Das wollte ich sagen, damit sind Sie, glaube ich, nicht allein.
Ja.
Gisbert zu Kniphausen hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Corinne Bailey Rae bekam für diesen Song, den wir gerade gehört haben, einen Brit Award, Put Your Records On. Gisbert zu Kniphausen hier bei uns, der Musiker im Gespräch, wo wir gerade den Titel gehört haben. Welche Musik legen Sie auf? Legen Sie noch Musik von anderen auf? Also hören Sie andere Musik?
Ja, ich höre sehr gerne andere Musik. Also es gibt Phasen, wo ich dauernd Musik höre und dann, wenn ich wieder verstärkt an eigenen Songs schreibe, dann versuche ich das so ein bisschen auszublenden, um die Stile nicht so zu übernehmen. Mhm. Jetzt gerade liegt auf meinem Plattenteller die Platte Old Ideas von Leonard Cohen. Das ist, glaube ich, so die vorvorletzte oder so.
Wenn wir nochmal so ins 10 Jahre zurück beamen, gedanklich jedenfalls, kam Ihr Debütalbum raus. Wie erinnern Sie diese Anfänge? Sie haben dann auch gleich ein eigenes Label gegründet, ne?
Ja, ich habe so eine Art eigenes Label gegründet. Das war die Idee eines Netzwerkes so von verschiedenen Musikern. Und wir wollten uns gegenseitig Konzerte organisieren und so selbstgemachte Sampler rausbringen. Ja, ich habe gerade vor einer Woche habe ich ein Konzert in Düsseldorf gespielt, das Lieblingsplatte-Festival heißt. Und die hat mich gefragt, ob ich mein Debütalbum aufführen will. Und das hatte ich dann auch gemacht mit der Band, mit der ich damals zusammengespielt habe. Deswegen ist mir diese Zeit jetzt gerade total präsent. Ich habe total in den Proben und auch in dem Konzert und danach sehr viel über die letzten 10 Jahre nachgedacht eigentlich.
Ist ja viel passiert.
Was da alles Schönes passiert ist, genau. Mhm. Als ich so meine ersten Songs geschrieben hatte, mit denen ich zufrieden war und mir Freunde sagten, dass die ganz gut klingen, dass ich die ruhig auch anderen Leuten vorspielen kann, bin ich irgendwie so übers Internet. Also es war gerade so die Zeit, wo es so viele diese illegalen Download-Plattformen gab, wie Soulseek und sonst was und man wie wild Platten getauscht hat. Ich habe so eine Seite entdeckt, die hieß myownmusic.de, wo konnte man einfach seine Musik hochladen und sich gegenseitig Kommentare dazu schreiben. Aus dem Netzwerk habe ich ganz viele von den Leuten rekrutiert quasi oder die gefragt, ob sie Teil von Oma Records sein möchten.
So hieß ihr Label jedenfalls.
Mhm. Ja, genau. Und dann gab es MySpace, was ja auch für Musiker so ein Paradies war. Man hatte da so einen kleinen Player, konnte seine 5 Songs hochladen und hat sich gegenseitig geschrieben. Ich habe über MySpace zum Beispiel Olli Schulz kennengelernt oder auch meinen Booker Mario Chetti von Kumpels and Friends. Das waren so MySpace-Kontakte. Für mich war das ganz selbstverständlich, in dieser digitalen Welt zu sein und auch erstmal die Musik so umsonst hören zu lassen und wegzugeben. Und tatsächlich war ich in dieser Zeit so in so einem Tunnel. Ich habe einfach gemacht und gemacht und gemacht und war so ein Glückspilz, dass ich irgendwie zum richtigen Zeitpunkt immer die richtigen Leute kennengelernt habe, die mir noch weitergeholfen haben.
Also, wie ist das eigentlich so unter Musikern? Also so, Sie sind da, glaube ich, sehr offen. Also sich von anderen Ideen geben zu lassen, sich gegenseitig weiterzubringen. Also so einzelgängerisch sind Sie nicht unterwegs.
Ja, ich weiß auch nicht. Es widerspricht sich in mir sehr doll, weil ich muss schon auch sehr viel alleine sein. Aber ich habe total Lust, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Und wenn mich jemand fragt, ey, lass mal zusammen Musik machen, dann bin ich da meistens gerne dabei, wenn es jetzt nicht Musik ist, die mir gar nichts sagt. Also
das heißt, nach allen Seiten offen sein, ausprobieren, heißt aber nicht gleichzeitig nicht mit dem Ist-Zustand zufrieden zu sein.
Nee, das ist keine Unzufriedenheit, nee.
Sie haben
das
dann,
ist einfach nur Neugierde.
Ja, Neugierde
auf und das. Und Spaß am Spielen auch irgendwie.
Sie haben besonders befruchtend die Zusammenarbeit mit Nils Koppruch empfunden. Mhm. Und da haben Sie dann auch eine gemeinsame Band gegründet.
Stimmt, ja. Wir hießen Kit Kopphausen.
So eine Melange.
Alles zusammengemischt. Ja, genau. Und haben ein gemeinsames Album rausgebracht mit noch drei anderen Musikern.
So eine gemeinsame Band dann zu gründen, das ist dann, oder zusammenzuwerfen, das ist dann schon nochmal ein Schritt weiter, als einfach nur zusammen zu spielen, oder?
Das ist auf jeden Fall ein Schritt weiter, ja. Dazu muss es schon sehr klicken einfach und man muss schon sehr viel Lust aufeinander haben, musikalisch.
Wenn man so Sachen liest aus der Zeit, dann haben sie gegenseitig auch sich aber so viel Freiheiten gelassen, gegenseitig eigene Alben gemacht, glaube ich, in der Zeit auch, ne?
Ja, naja, wir waren jeder mit unseren eigenen Projekten beschäftigt und haben die passende Lücke gesucht, wo wir dann unsere gemeinsamen Songs irgendwie reinquetschen konnten. Also 2012 war ich, glaube ich, noch sehr lange auf Tour mit meiner Band zu meinen Songs und habe dann gleichzeitig mit Nils die Kit Kopphausen-Platte aufgenommen. Aber ab dann hatten wir uns eigentlich freigeschaufelt, dass wir ein Jahr lang nur Kit Kopphausen machen, Konzerte spielen und dann erstmal wieder jeder zu seinem eigenen Projekt zurückkehrt. Oder je nachdem, wie das Jahr verlaufen wäre. Genau, ich sag wäre, weil für die, die es nicht wissen, Nils Koppruch dann kurz nach der Albumveröffentlichung gestorben ist. Ich habe keine Ahnung, ob wir noch ein zweites Album gemacht hätten oder nicht. Das hätten wir dann am Ende des Jahres gesehen.
Das hat Sie jedenfalls erstmal in ein ziemliches Loch fallen lassen.
Ja, absolut. Ja, das war für mich irgendwie ein ganz schöner Schock, abgesehen davon, dass ich ihm und dieser Band sehr hinterher getrauert habe, bin ich da auch an Grenzen gestoßen, die mich eh schon immer begleiten, so meine depressive Art. Also bin ich so tief gesunken, dass ich gemerkt hatte, so eigentlich muss ich mir das alles mal genau angucken und mir Hilfe suchen. Und damit ich nicht immer so depressiv durch die Gegend laufe.
Und da ist die Musik dann...
Das habe ich gemacht.
Da ist die Musik dann auch keine Hilfe.
Da war die Musik keine Hilfe in dem Fall. Da hat es mich eigentlich nur traurig gemacht, die Gitarre anzufassen. Mhm. Also es war ein bisschen fast ein Jahr lang, wo ich kaum Musik gemacht habe, weil ich das irgendwie nicht richtig konnte.
Mhm. Und dann war es Olli Schulz.
Dann war es erst auch noch das Goethe-Institut und so Reisen nach Russland und eine iranische Band, mit der ich zusammengearbeitet habe. Und dann kam Olli ja und meinte, ey, bevor du jetzt überhaupt keine Musik mehr machst, musst du Bassist in meiner Band werden. Und das habe ich dann gemacht. Und dann war ich mit ihm sehr viel auf Tour und auch gleichzeitig haben wir nochmal sehr viele Konzerte gespielt mit der Kit Kopphausen Band ohne Nils, um dem nochmal einen würdigen Abschluss zu geben.
Das ging dann auch wieder.
Das ging dann auch. Also wir hatten zunächst 4 Konzerte geplant, bei denen wir es auch eigentlich belassen wollten, aber dann hat das so viel Spaß gemacht, dass wir uns nochmal 4 Wochen Tour dazu gebucht haben. Und das war, glaube ich, für alle ein Riesenspaß und auch total nötig irgendwie. Und ich hatte das Gefühl, auch für viele Zuschauer irgendwie schön.
Und für Sie ist das überhaupt gar nicht wichtig, ob Sie jetzt in der Band sind, also bei Olli Schulz dann Bassist beispielsweise, oder ob Sie vorne der Frontman sind?
Naja, also das Singen und der Frontman sein macht mir schon sehr viel Spaß auf jeden Fall. Sonst würde ich ja noch viel mehr in anderen Bands probieren zu spielen. Aber die Rolle als Bassist bei Olli hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich fand es irgendwie schön, mal wieder Teil von der Band zu sein, ohne die Hauptfigur sein zu müssen und die ganze Verantwortung zu tragen für die Reisegruppe.
Ja, einfach genau. Es kommt ja auch alles dazu.
Kommt auch alles dazu, ja. Es war für mich eine schöne Befreiung, mal auf diese Art und Weise auf Tour zu sein. Aber ich bin auch sehr gerne der Chef. Das jetzt kann ich nicht leugnen. Nee.
Jetzt hören wir was von Ihnen als Chef, aber auch noch was Früheres. Oder jetzt was Früheres. Eben haben wir ja was aus 2017 gehört. Jetzt hören wir was vom ersten Album. Das hieß damals auch, das war nach Ihnen benannt, ne? Einfach nur.
Ja, das hieß einfach Gießbett zu Knipphausen.
Ja, genau. Und wir hören den Titel Neues Jahr.
Schön.
gespannt, was sich ändert. Du bist gut drauf, mir ist kalt. Und die Nacht legt sich in bunte Gewänder. Doch das wird langweiliger von Jahr zu Jahr. Und deine Hand führt nach, ob ich jetzt noch zweifle. Doch im Grunde ist dir egal. Ich bin bloß froh, als wir den Ausgang erreichen. Und durch den Himmel tönt ein Knall.
Im Deutschlandfunk Kultur hatten wir Gisbert Kniphausen, der ist hier mein Gast und eben jetzt auch per Song zu Gehör gebracht worden. Neues Jahr, wenn Sie sowas hören, so ein Lied mit Abstand. Jetzt haben Sie das Album ja gerade, haben Sie vorhin erzählt, auf Natur gespielt. Also ja. Das ist ja auch komisch, oder? Wieder in die Musik zurückzutauchen.
Ja, das ist ein bisschen komisch. Vor allem, also wenn ich das wieder höre, dann denke ich mir, oh, wie habe ich denn da gesungen? Oder so, da höre ich dann immer, was ich jetzt anders machen würde. Aber jetzt im Fall von dem Konzert, das ich letzte Woche gespielt habe mit den ganzen alten Songs, war das auch eine total schöne Zeitreise, weil es gibt so einige Songs, die irgendwie die Jahre überdauert haben, die ich immer in meinem Live-Programm habe, aber ein paar, die ich wirklich jetzt jahrelang nicht mehr gespielt habe. Und das war irgendwie interessant, die jetzt nochmal zu spielen.
Ja, weil so ein Entstehungsprozess eines Lieds, bis er dann auf dem Album ist, ist ja doch ein ganz schön langer. Also kann ja ganz schön lang sein. Und ich glaube, ich habe irgendwann bei Ihnen gelesen, dass Sie dann so einen Song erstmal Abstand brauchen, nicht mehr hören können.
Ja, das ist auf jeden Fall direkt nach Fertigstellung des Albums ist es so, da hat man den Song dann auch echt überhört. Also nachdem man ihn geschrieben hat und geprobt hat und aufgenommen hat, hört man ihn ja noch zigmal an, um gut abzumischen oder eben die Abmischung anzuhören, die jemand anders gemacht hat. Und dann gibt es auch noch das Mastering und so. Also man hört sich das in 1000 verschiedenen Versionen an und irgendwann weiß man gar nicht mehr, was man daran gut gefunden hat. Man weiß nur noch, dass man es gut gefunden hat und dass es einen Grund hat, warum man ihn aufgenommen hat.
Bevor wir Sie gehört haben, also in den Song gehört haben, haben Sie vom Iran erzählt, von der Reise in den Iran. Das war ja mal ein ganz anderes Erlebnis oder auch ein ganz anderes Musikerlebnis. Doch Sie haben mit einer iranischen Band zusammengespielt.
Ja.
Was war eigentlich der Auftrag vom Goethe-Institut? Also sollten Sie da als Kulturvermittler irgendwas...
Ach, eigentlich war das auch mehr eine Idee von der Band. Die wollten gerne einen internationalen Gast haben und haben sich an die Farnas gewandt, eine Frau, die eine Deutschschule in Teheran leitet und eben auch so kulturellen Austausch über die Botschaft organisiert. Es schien der einfachste Weg, das über den deutschen Kanal zu machen, glaube ich. Und dann haben sie sich lauter Musiker angehört und sind bei mir hängen geblieben. Und die Idee war, dass wir zwei gemeinsame Songs schreiben. Und zwar mein Beitrag auf Deutsch und Umid, der Sänger der Band Palit, der hat in Farsi gesungen. Ein Song, den haben wir auch fertig aufgenommen, den findet man auf deren aktuellen Album. Aber die Band heißt Palit, also P-A-L-L-E-T-T, kann man sich mal anhören bei Spotify oder im Radio.
Sind das nicht ganz unterschiedliche Musikkonzepte dann, die da aufeinander geschossen sind? Also wie?
Ja, ich hatte auch ein bisschen Schiss, weil die alle sehr studierte Musiker sind und wusste gar nicht, wie ich da jetzt reinpassen soll. Aber die Zusammenarbeit hat total gut funktioniert von Anfang an und zwar vor allem über die Melancholie, was mich total gefreut hat, weil die erfreuen sich so an diesen traurigen, pathetischen Melodien. Das war ein schönes Erlebnis. Wir haben da auch sehr viel Musik gemacht, noch mit anderen iranischen Sängern und Sängerinnen. Ja, wo ein Lied immer trauriger als das andere klang. Das hat mich auch total versöhnt mit meinem Hang zu trauriger Musik.
Ja, das passte dann auch gut in die Zeit, die Sie
das
da gerade verarbeiten
wollten. Das passte perfekt in diese
Zeit,
ja. Also es war auch ein bisschen wie so ein kleines Erweckungserlebnis oder so ein kleiner Schubser ins Leben zurück und in die Musik zurück vor allem. Ja.
Wie geht das Publikum? Wie unterschiedlich ist das? Sie haben ja da auch Konzerte gespielt, ne? Sie haben doch da...
Nee, wir durften da keine Konzerte spielen. Okay. Das ist sowieso recht schwierig, sich Konzerte genehmigen zu lassen. Und in der Phase, in der ich dort war, war das auch... was ich, eine 40-tägige Trauerphase, also ein islamische Feiertage, an der überhaupt keine weltliche Musik gespielt werden durfte.
Ach so, dann haben
Aber Sie wir haben einen Auftritt gespielt in der Residenz des deutschen Botschafters, was auch interessant war vor anderen Botschaftern und es war ein bisschen seine Einstandsveranstaltung. Ja, das ist sehr anders. Aber ich habe mit der Band, die ist dann noch ein bisschen durch Europa getourt und auch USA. Und mit denen, da hatte ich dann einmal einen Gastauftritt in München bei denen. Und ich hatte sie auf unser Festival eingeladen, was wir selber organisieren, meine Familie und ich. Und habe dort mit denen die beiden Songs nochmal gespielt.
Wie war denn das eigentlich, Iran? Ist das jetzt so ein Land geworden, das Ihnen ja vorher nicht unbedingt nahe lag, aber dadurch vielleicht ein bisschen näher gerückt ist, wo Sie sich auch nochmal vorstellen können, hinzufahren oder so?
Ja, absolut. Ich habe es leider noch nicht geschafft, wieder hinzureisen, aber das möchte ich in jedem Fall sehr gerne tun noch. Und der Kontakt zur Band ist auch geblieben, also vor allem mit dem Klarinettisten habe ich regelmäßig Kontakt. Ja, es ist mir sehr nahe gekommen, vor allem die Menschen, also die Menschen, mit denen ich dort zu tun hatte, waren einfach so herzlich. Also es war auch mein erstes Erlebnis mit so einer überbordenden Gastfreundschaft, die ja vielen Menschen, vor allem im arabischen Raum nachgesagt wird und eben auch den Iranern. Und das hat mich schon sehr gerührt alles irgendwie. Das sind echt richtig tolle Menschen.
So eine Art Gastfreundschaft üben Sie ja, die haben es nämlich eben gerade erwähnt, ja auch regelmäßig eigentlich aus. Sie und Ihre Familie auf dem Weingut veranstalten immer ein Festival, kann man Festival sagen?
Ja, es ist ein Festival geworden mittlerweile.
Geworden. Ja. Und da macht die ganze Familie mit?
Ja, also mein
Ihr Bruder hat das Weingut oder leitet
mein das? Mein ältester Bruder leitet das Weingut jetzt und der organisiert eigentlich auch fast alles, was da an Logistik zu bewerkstelligen ist. Und das ganze Team vom Weingut hilft bei allem mit bei dem Festival. Also unser Kellermeister Arne und sein Team, die sind alle mit dem.
Ein Festival, wo es kein Bier gibt, sondern Wein.
Genau, es gibt nur Wein. Es ist ja ein Weingut, deswegen, als mein Vater noch das Zepter in der Hand hielt, hat er gesagt, das kommt überhaupt nicht in die Tüte, dass da Bier getrunken wird. Höchstens, also wenn ein Künstler darauf besteht, Bier zu trinken, dann geben wir ihm auf jeden Fall Bier. Aber
hinter
die Zuschauer,
der Bühne.
Ja, hinter der Bühne.
Heimlich.
Aber es ist schön, weil ich habe das Gefühl, dadurch, dass alle Wein trinken, ist es ein anderer Rausch einfach als auf den anderen Festivals.
Ja, Sie können es beurteilen, Sie spielen da und dort.
Ja, genau.
Und wenn Sie dann da zu Hause auftreten, ist das zu Hause? Weil eigentlich sind Sie jetzt seit Jahren in Berlin zu Hause.
Es ist kein richtiges Zuhause mehr, nee. Also auch
im Rheingau ist es.
Es ist im Rheingau, genau. Es ist sehr idyllisch und jedes Mal, wenn ich zurückkomme, denke ich, boah, hattest du ein Glück, dass du an diesem tollen Ort aufwachsen durftest. Also vor allem dieser kleine Park drumherum, die alten Bäume oder so, das löst bei mir immer ein Heimatgefühl aus. Und auch wenn ich auf unseren alten Speicher gehe. Ansonsten ist da ziemlich viel umgebaut worden und es gibt kein Kinderzimmer mehr oder so.
Und die Schaukel hängt auch nicht mehr auf dem Speicher?
Die Schaukel hängt noch, doch. da kann ich mich draufsetzen und an früher denken. Also es fühlt sich nach keinem Zuhause an, in das ich nochmal zurückkehren werde. Deswegen sage ich das so. Also mein Zuhause ist jetzt unterwegs oder so.
Aber die Festivals lassen sich da gut veranstalten. Am Anfang Ihrer Karriere, da habe ich irgendwo über Sie gelesen, sagte ein Kritiker, ein sehr begeisterter, da wird das Liedermachertum wiederbelebt. Nennen Sie sich eigentlich selber Liedermacher?
Nö, eigentlich nicht. Und ich habe auch früher nie so Liedermacher alter Schule gehört, deswegen
das ist eher politisch,
fand
ne?
ich das am Anfang ein bisschen komisch, als die Leute das schrieben.
Weil Liedermacher verbinde ich immer so mit politischen Texten und das sagen Sie eigentlich von sich nicht. Politisch?
Ja, bislang sind meine Texte nicht besonders politisch, aber es kann ja noch kommen. Also, aber das war bislang nicht so meine Ambition im Songschreiben. Ja, und ich hatte einfach, wenn ich an Liedermacher denke, denke ich an Reinhard May und Konstantin Wecker und solche Leute. Und die waren früher überhaupt gar nicht Teil meiner Musiksozialisation. Ich meine, das Liedermacher-Dasein ist ja nichts anderes als der moderne Singer-Songwriter. Genau. Ich war eben immer geprägt von englischsprachigen Männern oder Frauen mit Gitarre.
Aber gesungen haben Sie bisher, glaube ich, nur zweimal Englisch, oder?
Genau, gesungen habe ich nur zweimal Englisch. Also am Anfang habe ich immer auf Englisch probiert zu schreiben, aber richtig funktioniert hatte das dann erst, als ich auf Deutsch gesungen habe. Und jetzt wollte ich das mal wieder ausprobieren. Das kam ein bisschen durch den Song Tehran Smiles. Den wollte ich auf Englisch singen, weil die Idee dazu in Teheran entstanden ist und keine Ahnung, irgendwie war die Sprache, in der wir da kommuniziert haben, Englisch. Und ich wollte über die Erinnerungen an die Zeit schreiben. Das lag irgendwie nahe. Und dann habe ich es weiter probiert, um den nicht so ganz alleine auf dem Album stehen zu lassen. Wodurch der City Lights and Cigarettes entstanden ist.
Was haben wir als nächstes von Ihnen zu erwarten?
Ich habe eine neue Band gegründet. Die gibt es jetzt seit 2 Jahren sogar schon. Die heißt Husten, zusammen mit dem Berliner Musikproduzenten Moses Schneider und dem Schriftsteller und Musiker Tobias Friedrich. Und wir haben uns irgendwie so vorgenommen, jedes Jahr 5 Songs zu schreiben und aufzunehmen und die auch rauszubringen und sind eine reine Studioband. Aber da haben wir jetzt gerade die aktuellen 5 Songs fertiggestellt, machen dazu im Januar ein Video und veröffentlichen das im Mai, soweit ich weiß. Das sind die nächsten Pläne. Und ansonsten wollte ich mir jetzt dringend mal wieder die Ruhe schaffen, neue Songs zu schreiben für mich. Naja, und wir gehen aber auch nochmal auf Tour. Also ich spiele auch jede Menge Konzerte noch nächstes Jahr.
Na,
also ab Ende Januar sind wir viel unterwegs.
Ist nichts mit Ruhe.
Nee, ist gar nichts. Nee, stimmt, ja. Das muss ich wohl später machen.
Aber die Fans freuen sich garantiert drauf. Gisbert zu Kniphausen. Dankeschön.
Sehr gerne.
Für das Gespräch hier. Die Musik hören Sie ja immer bei uns im Programm. Dieses Gespräch, wenn Sie mögen, noch einmal unter www.deutschlandfunkkultur.de. Gleich folgt hier die Lesart mit Joachim Scholl und morgen ist die Historikerin Annette Leo zu Gast. Wir wünschen noch einen schönen Tag.
Danke, ebenfalls.